Der kleine Salon. Kirschbier und Tomatensalat. Mit Simone Buchholz und Ole Specht.
Herzlich willkommen, mein Name ist Ole Specht. Ich bin Musiker und Moderator und mir gegenüber sitzt die fantastische Simone Buchholz.
Hallo. ich bin Simone. Mhm. Den Nachnamen haben Sie ja gerade schon gehört. Und ich fühle mich wahnsinnig gut anmoderiert jetzt in diesem Moment und habe gleich gute Laune, Ole. Wie schön, wie geht's dir?
Mir geht's sehr gut. Ich habe mich nämlich wahnsinnig auf diese Folge hier gefreut. Denn es geht ja in unserem Podcast darum, dass wir uns besser kennenlernen und dass wir Gemeinsamkeiten finden und dass wir Dinge finden, die wir, die wir gut finden, die wir nicht gut finden, dass wir voneinander lernen und vor allem, dass wir uns besser kennenlernen. Und wir haben ja jetzt schon ein paar Folgen gemacht.
Ja, so ein bisschen kennen wir uns schon inzwischen. Ne?
Genau.
Also ich höre demnächst mit den ganzen Höflichkeitsfloskeln
auf. Richtig. Und uns ist beiden aufgefallen irgendwann, dass wir beide Berufe haben, die keine klassischen Ausbildungsberufe sind.
Richtig.
Richtig. Und uns ist beiden aufgefallen, dass um an unsere Jobs zu kommen, dass man oft noch andere Jobs braucht, erstmal am Anfang. Und das große Thema dieser Folge wird Nebenjobs sein. Denn Nebenjobs sind essentiell für unsere beiden Berufe.
Genau, und aber nicht nur Nebenjobs, was aber so ein wahnsinnig schönes Wort ist, finde ich.
Der
Nebenjob, also der Danebenjob, das was so voll daneben ist. Genau. Sondern auch so überhaupt so die allerersten Jobs, die man mal gemacht hat. Also ich habe wirklich aus all diesen Sachen fast mehr gelernt als aus meinen 4 Jahren vor mich hin Philosophiestudiererei. Ich habe so viel fürs Leben gelernt aus diesen merkwürdigen Jobs und vor allem für meinen Beruf. Genau. Und darüber sprechen wir heute.
Ganz genau. Was war dein erster Job? Kannst du dich daran erinnern?
Total, weil ich mir den so selbst gesucht habe. Ich hatte eine Nachbarin, ich bin ja im Spessart aufgewachsen, ne, auf so einem Dorf. Und wir haben oben auf dem Neubauhügel gewohnt. Also es war so ein Dorf mit so Fachwerkhäusern, so rundum umgeben von Wäldern, Spessart.
Okay.
So eine Intercity-Linie, alles ganz malerisch und pittoresk. Und dann gab es oben so einen Neubauhügel. Und die von unten im Dorf, die wollten auch mit uns, glaube ich, immer nicht so viel zu tun haben, weil wir so diese Bungalows, genau, und da war so ein Bebauungsplan, so ein spezieller, dass es nur Bungalows geben durfte. Mhm. Sondern alles so, man stellt sich vor, so 80er Jahre Bungalows mit so Carports, also nicht unbedingt Garagen, sondern oft Carports hatte man damals, auf jeden Fall. Und meine Nachbarin Sabine, die war, glaube ich, 3 oder 4 Jahre älter als ich. Die hatte so einen Job die hat an einer Tankstelle gearbeitet, also da war die so 15, 16 und hat da sowohl so betankt, die Autos betankt, aber auch Autos gewaschen. Mhm. Also so, hey, Car Wash.
Okay, ja. Auch ein bisschen fies, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ein 16-jähriges Mädchen, das auf dem Dorf irgendwie die Autos wäscht
genau.
Und dann kommen da immer die, ich kann es mir schon gut vorstellen.
Ah, Samstag arbeitet da Sabine, super. Also Sabine hat aber da richtig gut Geld verdient. Ich war 12, hatte glaube ich sowas wie wahrscheinlich 10 Mark Taschengeld im Monat und wollte natürlich, aber ich wollte immer, ich habe zu der Zeit echt alles, würde ich jetzt freuen, in Platten umgesetzt. Mhm. Sofort meine Kohle in Platten umgesetzt und wollte mal ein bisschen Geld verdienen mit 12 und dachte, Auto waschen kann ich auch.
Das, was Sabine kann, das kann ich
genau.
auch.
Genau, und weil ich aber erst 12 war, habe ich einfach samstags angefangen, die Autos der Nachbarschaft zu waschen und zwar ungefragt. und da die auch gerne mal eben nicht in Garagen, sondern in Carports standen, kam ich auch ran.
Okay. Ja.
Und ich habe echt so ganz früh so einen kapitalistischen Impuls gehabt, offenbar, dass ich Samstagmorgen halt mit einem Eimer warmem Seifenwasser und einem Eimer klaren Wasser und Putztüchern losgezogen bin und einfach die Autos der Nachbarn gewaschen habe. Und danach dann da, wenn die dann darauf aufmerksam geworden sind, dass die Autos gewaschen sind, habe ich
schön die Hand aufgehalten.
Ja, ich weiß nicht, glaube ich 5 oder 10 Mark, wahrscheinlich ein 5er. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr so genau.
Naja,
aber ja, genau.
5 Mark.
Und das war mein erster Job und ich fand das total krass, dass das funktioniert. Ich mach was und dafür bekomme ich Geld. Ich habe dann so ein bisschen versucht, das zu Hause weiter durchzudrücken.
Ja.
Ich räume die Spülmaschine aus, kann ich 2 Euro und so. Das hat nicht ganz funktioniert.
Ja.
Aber das war tatsächlich mein allererster Job, die Autos der Nachbarn waschen.
Das ist ganz gut. Mein erster Job hat mich ziemlich traumatisiert. Ich habe nämlich hier in Hamburg einen Apothekendienst gemacht. Das konnte man bei ziemlich vielen Apotheken machen. Man brauchte nur ein Fahrrad, musste auch nicht volljährig sein. Ich habe das mit 14 oder 13 gemacht.
Ah, und du hast Medikamente ausgefahren.
Ich habe Medikamente ausgefahren und zwar zu alten Menschen, die nicht mehr zur Apotheke gehen konnten oder wollten. Und ein Kumpel von mir hatte das gemacht und hat gesagt, ey, das ist super leicht verdientes Geld. Es war tatsächlich der absolute Horror, weil nicht nur ist man natürlich zu todkranken Menschen die ganze Zeit nur gefahren und wurde die ganze Zeit nur mit der Vergänglichkeit des Lebens, durfte man betrachten. Man ist natürlich auch zu sehr einsamen Menschen gefahren. Ja.
Das war eigentlich mobile Seelsorge.
Ganz genau, die nicht mehr aus den Wohnungen konnten.
Oh Gott.
Weswegen diese Einsätze auch immer sehr lange gedauert haben. Weil ich wurde dann immer noch reingebeten.
Hast du Schokolade bekommen?
Und ich habe unglaublich viel Schokolade bekommen. Ich habe aber auch ganz, ganz viele traurige Geschichten die ganze Zeit gehört. Und ich konnte diesen Job wirklich nur ein paar Monate machen, weil mich das so runtergezogen hat.
Das kann ich total verstehen.
Und genau, so viel Tod, so viel Schmerz, so viel Einsamkeit.
Zum 14-Jährigen.
Genau, hab ich gar nicht so gut verkraftet. Das war mein erster Job. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich mit dem Geld gemacht habe. Ich habe aber zuhören gelernt.
Ja, die Frage ist genau, jetzt gleich, was haben wir denn daraus gelernt, aus diesen ersten Jobs?
Ich hab zuhören gelernt, ich habe ganz viele verschiedene Geschichten kennengelernt und ich habe vor allem auch so eine Empathie, also ja. es wurde ganz viel
hast was über das Menschsein gelernt,
an meinem Empathieverständnis geschraubt in diesen paar Monaten.
Was habe ich denn gelernt? Ich glaube, ich habe gelernt, dass man den Leuten seinen Kram einfach nur präsentieren muss und von
ja, und selbstbewusst sein, weil du musst ja auch sehr selbstbewusst rüberkommen.
Genau, und dann zahlen die schon dafür.
Genau.
Wenn man sagt, hab das Auto richtig super geil gewaschen, kann ich mal bitte die Kohle haben. Ja, vielleicht war das so, für mich war es einfach so ein erstes Lernen von, wie man die Nachfrage über Angebot regelt.
Ist gut.
Hat mir sehr geholfen bei meinem späteren Job als Drogendealerin. einfach Nachfrage über Angebot regeln.
Ja, sehr gut. Ich bin in meinen zweiten Job ganz klassisch über eine Liebelei reingerutscht. Ich war verliebt, ich war 15 oder 16 in ein Mädchen, das in Blankenese gewohnt hat. Ein Mädchen aus gutem Hause. Und
da hast du als Dienstbote.
Nee, ich war verliebt und sie hat gesagt, Ole, hier, ich jobbe in so einem Luxushotel hier in Blankenese und zwar auf dem Sühlberg. Vielleicht ist das ein Begriff, ist ein sehr feines Hotel in Blankenese, auf so einem Hügel. Und da dachte ich, Mensch, so ein feines Hotel und so eine feine Dame, da muss ich auch hin. Und dann habe ich mir also da so einen Job geholt. Und wenn man in so einem Hotel anfängt, als 16-Jähriger ohne irgendwelche Erfahrungen, dann kriegt man höchstwahrscheinlich den schlimmsten Job, den es überhaupt gibt. Und genau den habe ich auch bekommen. Ich war nämlich wirklich Tellerwäscher. No joke. Tellerwäscher im Sühlberg. Und das zu den schlimmsten Schichten, die man sich vorstellen kann.
Ich habe auch Teller gewaschen.
Nämlich, ich glaube, um 17 Uhr haben wir angefangen. Und dann ging es irgendwie bis 5 Uhr nachts. Und ich habe damals in Eimsbüttel gewohnt. Und man kann es sich vorstellen, es ist nicht so einfach, von irgendwie 5 Uhr morgens von Blankenese nach Eimsbüttel zu kommen. Das heißt also, ich habe tatsächlich ganz oft ein Taxi dann genommen, was mein komplettes Gehalt aufgefressen hat.
Aber du warst mit dem Mädchen zusammen.
Ich war mit dem Mädchen zusammen. es wurde auch einmal ganz kurz geknutscht. Insofern ging es schon irgendwie auf, aber es war ein ganz, ganz krasser Job. Also ich stand da, es war unglaublich anstrengend, heiß, wenn du selber mal
wir sind Universal-Tellerwäscher, glaube ich, am Ende, weil ich habe ganz woanders Teller gewaschen. Ich habe wirklich in einem Biergarten in Aschaffenburg Teller gewaschen und es war nicht mal ein guter Biergarten. Also ich würde da gar nicht, es ist einfach der langweiligste Biergarten da, den man da kriegen kann. Und meine Freundin Sonny, die hatte da gehört, dass man da, wir waren glaube ich so 14, dass man da Teller waschen kann, in dem Biergarten arbeiten kann. Und ich weiß gar nicht, was wir wollten irgendwas machen mit dem Geld. Ich weiß gar nicht, was wir vorhatten. Aber irgendwie haben wir gesagt, okay, komm, in den Ferien, wir machen da so 4 Wochen Teller waschen.
Boah.
Und das war so schrecklich, weil es gab eine Vorarbeiterin, die hieß Jolande. Und die war so vermorft mit dem Chef.
Mhm.
Also die hatten eine komische symbiotische Beziehung. Die Vorarbeiterin war auch erst 17 oder so.
Oh, ja.
Und der Chef hat immer zu allen Mädchen, die da gearbeitet haben, da haben nur Mädchen gearbeitet, hat sich die Namen nicht gemerkt und hat immer nur gesagt, Mädchen, mach das mal so und so, Mädchen. Und Jolande hat dann auch immer Mädchen zu uns gesagt. Und meine Freundin Sonny und ich, ey, wenn wir uns heute treffen und sage ich dann manchmal, Mädchen, was ist denn mit der Weinschorle? Und dann lachen wir uns immer noch kaputt. Und das war wirklich so ekelhaft, weil wir haben den ganzen Tag Teller gespült. Also es fing morgens um 10 an und ging dann so bis 18 Uhr die Schicht. Und wir hatten nur so eine Plastikwanne jede, in die so Biergartenteller mussten. Das heißt, man weiß, was auf diesen Biergartentellern drauf ist. Pommes, Ketchup und Mayo.
Mhm.
Und nach ungefähr 2 Stunden war das Wasser kalt und man hat kein neues Wasser bekommen. Man musste den ganzen Tag in diesem Wasser spülen.
Boah.
Und diese Brocken von erkalteter Mayonnaise,
boah,
das führt, also ich habe da war wirklich, ich glaube, was ich da für meinen Job gelernt habe, ist, dass man auch die am Rand immer respektieren sollte.
Ja.
Immer auch die Kleinen.
Die, auf jeden Fall.
Die Hände in kaltem Mayonnaisewasser haben. Auch die sehen, auch die lieb haben, die fühlen.
Ja.
Und was ich fürs Leben gelernt habe, ist, dass ich mich sofort weigere, weiter abzuwaschen, wenn nur irgendwie ein Schnipsel Petersilie im Abwaschwasser ist, weil ich wirklich schreiend die Hände rausziehe und sage, das kann ich nicht. Ich kann nicht in so einem Wasser abwaschen, wo irgendwas schwimmt. Das macht mich verrückt. Das war echt schlimm. Und es war alles andere als Luxus. Es war wirklich ein sehr schlimmer Laden. Aber ich finde das ja interessant, dass wir beide als Tellerwäscher, du aus sehr viel romantischeren, aus rein fiesen kapitalistischen Motiven.
Also wie gesagt, das Taxi hat auch immer mein Gehalt gefressen. Das war absolute Lose-Situation.
Romantic Ole.
Ich habe aber drei Dinge mitgenommen. Einmal gab es tatsächlich einen Kuss. Das war sehr schön und sehr
super
romantisch und aufregend, irgendwie nachts um 3:30.
Ach,
dann aber zwei Dinge, an die ich öfter noch denken muss und die mich geprägt haben. Wir durften nämlich ganz am Ende des Abends Reste essen und das war nicht so.
Hattest du nicht mal erzählt, dass du auf so Musikgala-Veranstaltung
mit
Tupperdosen gegangen bist und
Die
Reste vom Buffet mit nach
Ganz richtig. Wir durften Reste essen, allerdings nicht so schlimm, so Reste von Teller natürlich nicht, so, die wurden schon, aber das waren dann auch oft so Buffets und manchmal ist halt was übergeblieben. Und das durften wir dann essen und das war.
Aber nur so viel ihr jetzt essen konntet. Also ihr durftet
nicht. Wir durften nichts mitnehmen.
Okay.
Aber wir durften, genau.
Den Bauch vollschlagen.
Uns den Bauch vollschlagen. Und ich habe damals in Blankenese im Sülberg meine absolute Leidenschaft für Crème Brûlée entdeckt.
Wenn die so einen ganzen Abend auf dem Buffet steht.
Ja, das ist völlig egal gewesen. Ich fand das so hammergeil, mir nachts um 4 den Bauch mit Crème Brûlée vollzuschlagen.
Nach so einer alten Crème Brûlée?
Crème Brûlée, das habe ich mir auch heute bewahrt. Ich freue mich immer unglaublich, wenn es irgendwo Crème Brûlée gibt.
Ja, ich bis vor 5 Jahren.
Okay, ja, und dann irgendwann hast du
dann habe ich einmal gespuckt.
Und
seitdem kann ich sie echt nicht mehr sehen.
Ja. Das Zweite, was ich mitgenommen habe, irgendwann habe ich es geschafft, nach ein paar Monaten die andere Schicht zu bekommen, also von 8 Uhr morgens bis auch 18 Uhr oder so. Und das Sülberg hat so eine schöne Terrasse draußen, von wo aus man die Elbe sehen kann.
Du, ich frühstücke da ja sehr gerne.
Natürlich.
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, ich war da einmal. Ich kann mir das überhaupt nicht leisten.
Nee, ist auch wahnsinnig teuer. Und ich bin dann irgendwann aufgestiegen und musste nicht nur Teller waschen, sondern durfte auch so Geschirr abtragen. Ja, also so von dem Buffet, wenn Leute draußen gegessen haben, durfte ich das
so ein bisschen abservieren.
Genau, abservieren.
Ja.
Richtig. Und an einem Tag war ich da, es hat die Sonne geschienen, es war ein wunderschöner Tag und ich habe mich gefreut mit dem Girl, weswegen ich da war.
Der
angehimmelten. Hatte ich diese Schicht zusammen und es war so schön. Und Barbara Schöneberger war da und hatte so ein Riesenfrühstück, saß mit so einem anderen Typen da und hatten den besten Platz in diesem Restaurant und haben es sich unglaublich gut gehen lassen. Haben so einen Kübel Sekt oder Champagner da gehabt, ich weiß es nicht mehr, und haben so ein Erdbeerfrühstück gehabt.
Hey, good to know.
Und ich habe immer so diese leeren Teller von denen weggetragen. Und das war das erste Mal, dass ich so richtig so ein so ein famous Leute irgendwie gesehen
so
habe.
So worldly war
ja,
das.
Ja, genau.
Das war so weltweit.
Und ich dachte, wow, das sind jetzt bekannte, berühmte Leute. Und irgendwie hatte Barbara Schöneberger damals für mich einfach einen unglaublich bleibenden Eindruck hinterlassen, wie sie dieses Erdbeer-Champagner-Frühstück im Sühlberg hatte. Und ich dachte so, wow, irgendwann sitze ich da auch mal. Und
das hat schon Glam, muss ich sagen.
Hatte unglaublich
also,
Glam,
da will man irgendwie hin.
Ja.
Das ist richtig. Dazu habe ich später dann im Laufe meiner Biografie noch eine interessante Geschichte, aber da sind wir noch nicht.
Nee.
Was war denn das nächste nach dem Schlimmen? Ich glaube, ich habe dann echt ganz bald angefangen zu kellnern. Mhm. Also wahrscheinlich, also mit unter 16.
Mhm.
Und das ist ja wirklich, ich habe 15 Jahre gekellnert,
wow.
Immer wieder.
15 Jahre?
Ja, in unterschiedlichsten, ja genau. Also ich habe mit 15 angefangen und eigentlich bis ich fast 30 war, ja. In unterschiedlichsten Locations. Also später habe ich dann immer nur noch so bei so Events mal so die Bar geschmissen oder sowas. Also ich habe mich wirklich hochgearbeitet von der kleinen Kellnerin in einem Biergarten.
Mhm.
Und ich werde nie diesen ersten Abend vergessen. Es war im Sommer. Und ich habe nämlich, genau, ich habe gearbeitet. Ich glaube so Pfingstferien und 2 Wochen Sommerferien, also 4 Wochen kellnern, um dann 4 Wochen auf Interrail fahren zu können.
Klassiker.
Also, das war klar, ich wollte einfach los. Ich wollte raus aus der Scheiße. So. Und habe an dem ersten Abend habe ich da angefangen und ich weiß noch wirklich dieser Moment, ich war echt ein Mädchen, als man mir diese Schürze umband.
Mhm.
Und das war so eine komische Initiation. Also als würde ich jetzt in die Erwachsenenwelt übergehen, aber als Zwischenwesen, als Dienstleisterin, also noch nicht ganz akzeptiert, aber es war so ein, ich werde nie vergessen, wie mir meine Chefin, das war eine ältere Dame, diese Schürze hinten zugebunden hat.
Du warst wahrscheinlich zum ersten Mal jemand anders, aufgrund eines Kleidungsstückes.
Jemand anders.
Ja,
und
das ist spannend.
Dann wurde ich gerade so vertraut gemacht mit, wie das zu laufen hat, was man so hier, muss man die Bestellung aufnehmen, dann das hier Bon raus, zack, an Theke und Küche und dann muss man das einfach raustragen und man muss sich halt den verdammten Tisch merken. Und es war ein großer Biergarten und es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert und dann kamen 30 Feuerwehrleute nach der Löschübung.
Oh Gott. Und die wollten einfach nur saufen.
Bier und Schnitzel.
Natürlich.
Und es war wirklich, du kannst dir das, war wie so ein, als hätte man mich in ein Stahlbad der Arbeit geworfen. Ja. Also es war wirklich, ich bin in flüssigem, heißem Stahl gebadet worden. Mhm. Und ich bin einfach immer nur bing, bing, bong, ding, 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 hier Sachen raus, Schnitzel, Essen ist fertig, Bier, schneller, wir haben Durst, können wir noch was bestellen? Und das ging wirklich, ich weiß es nicht, so bis 11:30 oder 12 und ich bin einfach immer nur gerannt zwischendrin und draußen und habe Bestellungen aufgenommen und habe aber auch gemerkt, ich kam in richtig so einen Arbeitsrausch.
Mhm.
Also ich kam in so ein Gefühl von, ey, wow, geil, streng dich an, hast es im Griff, du kriegst es hin, du fällst nicht die Treppen runter, du fällst nicht die Treppen hoch, du gießt niemandem das Bier darüber und die kriegen auch ihr Schnitzel da noch hingeknallt und es läuft. Und ich war wirklich wie in so einem Flow. Und ich weiß noch, um Mitternacht war dann Schluss und ich musste dann auch nach Hause, weil ich war noch nicht mal 16 und so. Und dann hat mir die Chefin, das war jetzt so eine ältere Frau, in der Küche, in so einer Restaurantküche mit Biergarten, also wo überall, da standen so Plastikeimer mit den Soßen, ne, die man einfach nur so aufwärmt, so Rahmsoße zum Schnitzel, Pilzsoße zum Schnitzel und so. Und da saßen wir auf so Hockern und sie sagte, das hast du echt gut gemacht und hat mir mein Geld gegeben und 2 Tafeln Milka-Schokolade.
Oh.
Weil es so hart war, der erste Abend und so. Und danach war ich aber tatsächlich echt stark. Also ich war dann da, ich habe da 4 Wochen in den Laden geschmissen. Das Einzige, was ich nicht konnte, war kassieren. Es kann bis heute nicht.
Mhm.
Es kam dann irgendwann bei meinen Eltern an, ja, es gibt da eine neue Kellnerin in dem Biergarten, die ist ja ganz, ganz süß so und die ist auch echt lustig und die ist schnell, aber die verrechnet sich immer zu ihren Gunsten. So, aber es wurde mir nachgesehen,
sorry,
weil ich so freundlich
sorry.
War. Ja, und tatsächlich habe ich wirklich davon, also vom Kellnern habe ich, es kommen dann auch noch so ein paar Situationen, muss ich sagen, habe ich so viel gelernt, aber vor allem dieses heiße Stahlbad an Arbeit, so was auch für mich echt so einen komischen Arbeitsethos begründet hat, den ich bis heute pflege. Streng dich an, reiß dich zusammen, mach schneller und dann schaffst du es. Und dann finde ich mich richtig geil. Also Erfolgserlebnis durch Anstrengung. So, finde ich total toll. Mache ich bis heute, habe ich bis wirklich, wenn ich mich durch einen Roman peitsche oder durch einen Text, dann denke ich an dieses 15-jährige Mädchen, das da gerannt ist. Und ich habe natürlich gelernt, dass man mir alles verzeiht, wenn ich freundlich bin. Mhm. Nämlich zum Beispiel, dass sich ständig verrechnen. Und ich habe wirklich, ein Freund von mir hat irgendwann mal gesagt, du hast so einen ganz harten Trick, du bist einfach zu jedem Tick freundlicher, als er es verdient. Und dann habe ich gesagt, ja, mag sein, habe ich, aber es ist ja auch nicht, ist nichts schwierig dran.
Nee, überhaupt nicht.
Und man hat echt, man verströmt so ein bisschen was Schönes und was Helles. Und gleichzeitig kommt man selbst irgendwie echt besser durch. Und wenn man dann einen Fehler macht, macht man so, sorry, wollte ich echt nicht. Und dann ist es halt auch okay. Und das hat mich über diese ganze Kellnerinnenlaufbahn begleitet. Und ich habe es echt zur Perfektion getrieben. Also wie schnell ich irgendwann Drinks auf den Tresen stellen konnte. Weil ich bin dann eben von der Servicekraft
durch
verschiedene Bars, Restaurants, was wir, irgendwann war ich die Herrin über den Alkohol und hatte meine eigene kleine Bar. Die Chefin hatte ein Burnout und hat sich ein halbes Jahr zurückgezogen und ich hatte da gerade angefangen als Kellnerin und die hat gesagt, kannst du einspringen? Mhm. Geschäftsführung, so kurz nach dem Abi. Und dann habe ich da, und es gab so drei Tische, einen kleinen Tresen, so wie das Kurhaus hier in Hamburg.
Ja.
So die Größe. Und den habe ich geschmissen und war echt manchmal konnte ich mir noch eine Kellnerin oder einen Kellner dazu holen. Manchmal habe ich es auch allein gemacht und war so die Chefin hinterm Tresen und wie ich da echt die Drinks bam, 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 bam rausgestellt habe, wie ich umgehen konnte mit Bierflaschen, Kühlschränken, Öffnern, Zapfen gleichzeitig, weißt du, so ich war so die so hier zapft und hier schon aber noch das Glas holt.
Und aber dann auch schon mal eine gute Story nochmal hören am Tresen.
Natürlich. Und das ist so das, was ich über meine eigene Art und tatsächlich meine Kraft und Fähigkeit zu arbeiten, die ich habe, gelernt habe. Also dieses Yes, we can. Also das fand ich schon, ich habe mich dann ganz oft wie so eine Art Manuel Neuer, also so ein Torhüter, so mit riesigen Armen hinter mir.
Einfach gute Reflexe.
Muss gute Reflexe haben und irgendwie smart aussehen. Das fand ich wirklich, also die Kellnerinnen-Geschichten kommen dann noch, die richtig guten.
Aber das ist ein schöner Anfang und das kann ich verstehen, wie oder was dir das heute auch noch bringt in deinem Job.
Mhm.
Nämlich dieses fokussiert und durchknallen und vor allem dieses Gefühl, wenn es einfach funktioniert, wie toll das ist und wie man sich da auch so rein...
Genau. Und wenn es eigentlich zu viel ist. Es ist eigentlich zu viel, der Druck ist zu groß, aber wenn du es schaffst, in den Flow zu kommen,
fühlt sich unglaublich gut an.
Das ist wie ein Rausch. Also das ist wie eine Droge.
Verstehe ich. Ja. Ach, super. Ich komme zu einem Job, der mich sehr geprägt hat, heute auch noch, auch wenn er nur ganz, ganz kurz war. Aber ich glaube, ich war 17 oder 18 und war gerade in dieser Phase, die, glaube ich, viele Jungs in diesem Alter haben, nämlich dieses einfach Selbstbewusstsein faken. Dieses, klar weiß ich, wer ich bin und was ich will. Und es weiß ja auch niemand in dem Alter so genau. Ich hatte das ziemlich gut hinbekommen, das so zu faken. So, dieses Selbstbewusstsein zu faken. Und ich habe das vor allem an allen Ecken und Enden geübt. So, immer alles faken, faken, faken.
Das kenne ich überhaupt nicht, ist das lustig.
Ja, und ich glaube,
nie gehört.
Ich glaube, dass das oft so ein Jungsding ist, was leider, leider auch dazu führt und was auch ein Grund ist, was ein Grund dafür ist, dass, oder glaube ich, es ist ein Grund dafür, dass es mehr Jungsbands als Mädchenbands gibt. Denn gerade wenn man sich in jungen Jahren auf eine Bühne stellen will, dann ist es oft so, dass Jungs das faken, weil du musst dich auf eine Bühne stellen und erstmal selbstbewusst wirken und Jungs haben, glaube ich, oft so dieses, ja, natürlich kann ich das und stell mich da hin, obwohl sie überhaupt nichts können. Und bei Mädchen ist es oft so, also zumindest, vielleicht ist das auch super subjektiv gerade, aber zumindest in meinem Umfeld war das oft so, dass die Mädchen viel besser an den Instrumenten waren und besser singen konnten, besser Gitarre spielen konnten, aber das nicht das Selbstbewusstsein hatten und es auch nicht so faken konnten oder wollten, sich auf eine Bühne zu stellen. Mädchen haben sich zumindest in meinem Umfeld oft mehr einen Kopf darüber gemacht. Mhm. Ist es jetzt okay, dass ich mich jetzt schon auf die Bühne stelle, obwohl ich das noch gar nicht so perfekt kann? Und Jungs waren oft so dieses, ja, natürlich stelle ich mich auf die Bühne so.
Geil, einfach mal so das Kabinett angucken unserer Bundesminister und Bundesministerin. Ja. Das kommt einem irgendwie bekannt vor.
Ja, also, genau. Ey, wie gesagt, so manchen. Einfach nur subjektiv, aber es gab auch viel, viel mehr so, wenn ich jetzt, ich bin natürlich in so einer Musikerbubble dann noch irgendwann gewesen und einfach viel mehr Jungs. Ja. Und es war oft so, dass die Mädchen, die da waren, ein bisschen besser waren, aber sich nicht so getraut haben. Ja. Und das ist auch wieder so ein gesellschaftliches Problem, aber das ist auch eine andere Geschichte.
Ja, das können wir jetzt nicht lösen. Genau. Ich will den Job hören.
Genau, Entschuldigung. Ich hab's nur erzählt, weil ich gerade in so einer Phase von absoluten, ich fake, was nur geht, war. Und da wurde ich, hab damals auch viel Sport gemacht und war so ein bisschen, war schon muskulös so und wurde auf der Straße angesprochen von so einem Typen, der gesagt hat, ey, wir machen hier ein Fitnessstudio auf und du siehst so aus, als würdest du auch viel Sport machen. Wir suchen noch Leute, die auf der Straße Leute ansprechen und denen so ein Fitness-Abo andrehen. Willst du das machen? Dann habe ich habe damals auch immer irgendwie Geld gebraucht und einen Job gesucht und gesagt, ja klar, gerne. Und da hat er gesagt, ja, dann musst du noch so ein kleines Bewerbungsgespräch haben.
Warte mal, man hat sich echt immer gefreut, wenn man auf der Straße angesprochen wurde und gefragt wurde, ob man nicht dies oder jenes machen will. Ja, weil
das auch schon so ein Zeichen war dafür, dass man irgendwie kompetent wirkt.
Ja.
Und dass man auch so ein bisschen erwachsen schon wird.
Ja, das war ein Riesending. Es hat mich jemand angesprochen und mich was gefragt.
Ganz genau.
Ja, super.
Ganz genau. Und dann bin ich zu diesem Bewerbungsgespräch gegangen. Und hatte mich natürlich auch überhaupt nicht vorbereitet. Und da wurde ich dann gefragt, so, ja, was hast du für Erfahrungen? Dann habe ich erst gesagt, ja, ich bin ja auch in so einem Fitnessstudio. Und dann habe ich so gesagt, ja, aber was hast du denn für Erfahrungen in so Leuten sowas verkaufen auf der Straße? Hast du das schon mal gemacht? Und da habe ich natürlich gesagt, ja, klar, hab ich schon oft gemacht. Dann hat er gesagt, ah ja, super, das ist ja total toll, erzähl doch mal. Und dann habe ich einfach irgendwie so ein bisschen was erzählt.
Vom Pferd,
einfach gelabert. Und der war total begeistert, hat gesagt, ja, das ist super toll. Dann hat er gesagt, ja, wir suchen noch ein paar andere Leute, kennst du noch irgendwie Leute? Und dann habe ich gesagt, ich kann mal rumfragen.
Ich kenne alle.
Ja, genau, also kann schon sein. Und dann meinte der, ja, wir suchen dann auch noch jemanden, vielleicht kennst du dann auch jemanden, der so eine Schulung geben kann für Leute, die so draußen auf der Straße Menschen Fitnessdinger verkaufen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja gar kein Problem. Das kann ich natürlich. Ich habe schon so ein paar Schulungen gemacht.
Ich glaube
einfach in
nicht.
So einem jugendlichen Selbstbewusstsein.
Das hätte ich mich tatsächlich
breite
nie
Brust
getraut.
Und einfach innen drin absolut wabbelig, aber nach außen hin natürlich. Na klar kann ich das machen. Und der Typ war absolut begeistert. Er sagt, das ist ja fantastisch.
Andi Scheuer, machst du uns den Verkehrsminister? Ja. Ey, klar kann ich das machen. Kann ich das ist überhaupt kein Problem.
Und da hat er gesagt, ja, perfekt, wir haben hier so ein paar Leute, kannst du in 2 Wochen hier so ein Seminar machen? Wie lange brauchst du? Da habe ich gesagt, ich brauche 5 Stunden. 5 Stunden Seminar mache ich. Ich brauche einen Raum, ich brauche einen Flipchart und ich brauche ein paar Addings.
Ey, irre.
Und dann hat der Typ gesagt, ja, kein Problem. Was willst du haben? Und habe ich gesagt, 500 Euro. Und der Typ gesagt, ja, alles klar. Und ich konnte das nicht glauben.
Ich konnte es nicht glauben.
Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf hier gerade, aber das ist wahrscheinlich auch illegal, ne? Aber ist wahrscheinlich dann verjährt jetzt schon. Und naja, auf jeden Fall, ich will es jetzt auch nicht zu lang erzählen, die Geschichte. Ich habe dann, ich war zu Hause natürlich dann völlig fertig mit den Nerven, weil ich hatte natürlich gar keine
Ahnung. Scheiße, ich muss eine Schulung, ein Seminar geben,
5 Stunden lang. Und habe mich dann hingesetzt und habe halt so ein Programm geschrieben, 5 Stunden lang. Und habe mir Sachen überlegt und habe... ja, keine Ahnung.
Ja, aber ich würde auch sagen, ein guter Verkäufer bist du, ehrlich gesagt.
Am Ende des Tages habe ich dann eine Schulung gegeben, 5 Stunden lang, und habe so Übungen gemacht mit den Leuten, habe denen Sachen erzählt. Und dann sind wir noch zusammen.
Hast du auch so Buddy-Übungen gemacht?
Ja, klar.
So Körpergeschichten?
Klar.
Super.
Ich habe gesagt, wie man sich richtig hinstellt und wie man Selbstbewusstsein irgendwie ausstrahlt. Ja, am Ende des Tages schon. Und naja. Das war ein voller Erfolg. Ich habe 500 Euro bekommen und danach brauchte ich natürlich erstmal kein Geld, weswegen ich dann nicht da gearbeitet habe. So, ne?
Natürlich.
Sondern ich habe dann mit diesen 500 Euro, weiß ich nicht mehr, was ich damit gemacht habe, aber wieso ich das jetzt hier erzähle, es hat mich unglaublich geprägt, denn ich habe gemerkt oder ich habe gelernt, dass wenn ich nur selbstbewusst genug auftrete, dass ich dann Dinge machen kann und jemand sein kann, der ich eigentlich nicht bin. Und ich glaube, im Kern hat mich das auch zu diesem Sängersein geführt. weil ich glaube, dass niemand am Anfang wirklich ein Sänger ist und wirklich eine Bühnenpersönlichkeit ist.
Singen ist so mutig, Singen erfordert so viel Mut.
Genau, ich habe das hat so viele Jahre gedauert, bis ich wirklich auf einer Bühne stand und ich selbst sein konnte und wirklich meine Geschichten erzählen konnte. Und hätte ich nicht dieses komische Selbstbewusstsein vom Anfang gehabt, dass ich mich da schon irgendwie durchmogeln kann, dann hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut, damit anzufangen. Weswegen ich diesem komischen Fake-Seminar, was ich damals gegeben habe, unglaublich dankbar bin. Dann am Ende des Tages habe ich da natürlich viel, viel mehr gelernt als diese ganzen Leute, die in meiner Schulung teilgenommen haben. Die haben echt Quatsch gelernt. So.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass du denen eigentlich ganz gute Sachen beigebracht hast.
Vielleicht auch das, aber das ist irgendwie eine wichtige Kerbe in meinem Lebenslauf, die ich natürlich niemals in meinem Lebenslauf schreiben würde. stimmt ja nicht. Aber
doch, ich finde die aber eigentlich super. Habe mal eine Schulung gefaked.
Ja.
So und so viel da, so und so viel. Fake einer Schulung.
Ja.
Super.
Genau. Oh Gott. Aufgeschreckt. Bitte, Simone, wir gehen jetzt ran, weil das wird Carsten Rosser, unser Kultursenator, sein. Bitte erzähl dem das nicht. Das ist mir ein bisschen unangenehm.
Erzähle ich ihm nicht.
Okay.
Das erzähle ich ihm nicht.
Geh mal ran.
Hallo Carsten. Was gibt's? Was möchtest du von uns?
Ihr habt euch in diesem Podcast ja zum regelmäßigen Gespräch verabredet. Vermutlich, weil ihr daran glaubt, dass man mit Reden Dinge verbessern kann. Aber gibt es auch Dinge, über die man besser nicht reden sollte? Angelegenheiten oder Themen, die Schweigen erzwingen sollten? Überlegungen, die im Wortsinne besser unerhört bleiben?
Och, Gänsehaut. Und das meine ich gar nicht blöd, sondern das ist eine unglaublich gute Frage, über die ich schon öfter mal nachgedacht habe. Die wahrscheinlich, über die wir beide schon oft nachgedacht
haben. Ich überhaupt noch nie.
Wirklich nicht?
Ich bin auch voll blank jetzt. Fang du an. Kannst du was dazu sagen?
Es war auf jeden Fall, es ist öfter mal so, dass wenn ich schreibe, dass ich mich beim Schreiben hinterfrage, ob das okay ist, was ich gerade schreibe, weil es zu privat ist. Und mir geht's da gar nicht so um mich, denn wenn ich Sachen über mich schreibe, dann habe ich ja das selber in der Hand, was ich gerne draußen gehört haben möchte. Also ich kann mich ja selber entscheiden, das ist zu privat für mich, das nicht. Aber es ist ja auch oft so, dass ich inspiriert werde von Dingen, die mir Freunde erzählt haben, die mir richtig enge Freunde in ganz privaten Gesprächen erzählt haben. Und dann ist es zum Beispiel ganz oft so, dass ich da sehr hader, was ich mit diesen Gedanken mache. Weißt du, was ich meine?
Ja, ob du die verwerten darfst
oder
benutzen darfst.
Genau.
Also ich habe in dem, was ich beruflich mache, nie das Gefühl, dass ich irgendwas nicht erzählen sollte. Also ich würde aber auch, wie du sagst, ich würde gewisse Dinge nicht benutzen für den Effekt. Also zum Beispiel würde ich keine Frauen und Kinder foltern oder sowas, um was zu erreichen. Das heißt aber nicht, dass ich das verschweigen würde. Ich finde aber, dass es zum Beispiel, wir haben ja beide, oder ich weiß nicht, also bin ganz schlecht in Smalltalk. Ja. Ich stelle mich den Leuten immer ganz schnell sehr auf die Füße im Gespräch, auch wenn ich die noch gar nicht so gut kenne. Und muss dann aber manchmal mich echt zurückpfeifen, wenn ich das Gefühl habe, und jetzt frag nichts Indiskretes im Sinne von, fass nicht bei irgendwelchen Leuten, die du vielleicht gar nicht so gut kennst, auf die echt wunden Stellen, weil das steht dir nicht zu. Also zum Beispiel diese Klassikerfrage, die, glaube ich, jede Frau ab dem Alter von 25 hört, ist diese Frage nach den Kindern.
Willst du noch Kinder?
Genau, ja. So. Und das habe ich lang als gar nicht übergriffig empfunden, weil bei mir war das immer so, ja, weiß ich nicht, mal gucken, was kommt so. Und ich habe aber inzwischen natürlich in meinem Alter ganz, ganz viele Freundinnen, die sehr lange versucht haben, Mutter zu werden. Und es hat nicht funktioniert. Und das sind teilweise echt dramatisch verlaufene und sehr, sehr traurige Geschichten. Und deshalb ist sowas, wo man so landläufig sagt, ja, das geht ja niemandem was an, würde ich dann immer sagen, das geht einfach nur diesen Menschen was an. Das ist dessen persönliche Geschichte und da habe ich nicht nachzufragen. Würde aber nie, wenn jemand mit mir darüber reden will, quasi ein Schweigen erzwingen. Wobei ich es manchmal auch ganz schön finde, Dinge nicht zu sagen und sich vielleicht einfach nur anzusehen. statt das mit Worten zuzuschütten. In manchen Situationen.
Auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, dann sind wir auf einer sehr ähnlichen Welle, was das Thema angeht. Ich glaube, man selber, also ich habe auch überhaupt keine
Schranken nach draußen.
Ja, also wenig. Ja, nur wenn es halt meinen privaten Kern so angeht. Mhm. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich keine Fotos von meinem innersten Zirkel ins Internet stelle. Oder dass ich auch dass ich auch versuche, da nicht so viel drüber zu sprechen.
Man will auch niemanden mit reinziehen in die eigene Scheiße.
Ganz genau. Ganz genau. Und darum geht's mir vor allem. Ja. Und das kann ich so beantworten, wenn es um Social-Media-Kram geht, aber genauso auch, wenn es ums Schreiben geht. Mhm. Also, dass ich da mit mir total fein bin, weil ich habe es ja in der Hand, aber ich würde jetzt
zieh die anderen
keine,
nicht mit rein. Mhm.
Ja.
Ja, interessant, interessante Überlegung. Siehst du, ich habe doch mal drüber nachgedacht, das war mir nur nicht bewusst. Soll ich dir von meinem schlimmsten Nebenjob
erzählen, unbedingt,
den ich jemals gemacht habe? Oder Geldjob ist es ja eher, ne? Mhm. Also ich habe ja, wie gesagt, viel gekellnert und so. Und dann hatte ich in einem Restaurant gekellnert. Das war ein ziemlich schickes Restaurant. Das war in dem Hotel des Vaters eines Freundes von mir. Und dann war aber irgendwie es war Sommer, es war so heiß, die hatten keine Außenterrasse und das lief schlecht mit den Gästen in diesem schicken Restaurant. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nicht stattdessen in dem Hotel als Zimmermädchen arbeiten möchte.
Oh, ja. Mhm. Okay.
Und es war so ein Business-Hotel mit ganz vielen Geschäftsreisenden. So ganz, ganz frühe 90er, würde ich sagen. Frühe 90er, doch, ich war schon 18. Ich habe gesagt, ja klar, mache ich halt 4 Wochen Zimmermädchen. Come on. Also sehr früh aufstehen, ne? Mhm. Ist Hölle in dem Alter. Mhm. Es waren schon Ferien, alle anderen sind immer so zum See gefahren bis nachts um 4 und so. Und ich musste immer halt um 6 aufstehen, weil ich die Zimmer machen musste im Hotel. Und das fand ich echt schlimm.
Weil du da auch in so private Momente reingeschlittert bist?
Nee,
oder?
Einfach, ich weiß nicht, was ich daran so, ich glaube die Bäder, aber auch die Laken, in private Momente reingeschlittert, die ich nicht mitkriegen wollte von alten, haarigen Leuten.
Ja, okay. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ja.
Es war echt hart und diese ganzen Putzmittel und das, was man da benutzt, man ja auch nicht das, was man so zu Hause zum Putzen benutzt, sondern das sind immer so Scheuermittel und so Desinfektionskram. Und ich habe dann zum Beispiel immer, musste dann die Betten abziehen und habe dann wirklich immer ich habe die Bettbezüge auf links gezogen und mit diesem Bettbezug auf links habe ich dann das Laken überhaupt erst angefasst. Mhm. Ich habe einen totalen Ekel entwickelt vor so Absonderungen.
Der perfekte
Zeit.
Job dann für dich.
Ja, also ich habe es in dieser Zeit entwickelt, tatsächlich. Dass ich gemerkt habe, da möchte ich einfach nichts, ich möchte nichts mit Körperflüssigkeiten von fremden Menschen zu tun haben.
Du, völlig verständlich, finde ich. Also das ist jetzt was, wo ich sagen will.
Es gibt ja Leute, die juckt es null. Ja, also mein Mann zum Beispiel sagt immer, ist mir doch scheißegal, komm, gib her, ich mach das alles weg. Also in so einem Fall, der würde dann so, der würde so sagen, stört mich doch nicht. So, und für mich ist das immer wahnsinnig, also wenn wir die Straße lang laufen und ich sehe, da hat jemand hingespuckt auf die Straße. Ugh, ich ekel mich tierisch vor all dem, vor allem seit diesem Zimmermädchenjob. Und was es auch bewirkt hat, natürlich, ist, dass ich einen wahnsinnigen Respekt vor den Menschen entwickelt habe, die diese Arbeit machen. Und ich glaube, es hat mich dahingehend auch in meiner schriftstellerischen Arbeit geprägt, dass ich auch immer solche Leute sehe, den Gesicht, Namen, Geschichte geben will. Und dass ich wirklich das, also ich war in diesen Jobs am Rand. So. Und wie ich morgens, wenn ich aus dem Hotel auschecke und ich bin viel in Hotels, also noch nicht wieder, aber ich war viel, also bin eigentlich viel in Hotels, ich mache morgens mein Bett. Mache das Bett. Also ich schüttel das auf, ich schüttel die Kissen auf, ich streife das Laken glatt, ich nehme die Handtücher im Bad, falte sie zusammen und lege sie auf die Toilette, damit das Zimmermädchen sich nicht bücken muss und dann unter die Toilette gucken muss oder sowas. Also ich bin da total, und ich sag auch immer auf dem Gang freundlich guten Morgen und hallo und wie geht's, weil ich echt, Ich habe das so gespürt.
Ja klar, das ist ja auch echt prägend.
Diese untere Schiene der Dienstleistung für den oberen Teil der Gesellschaft. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, auf eine Art.
Ach, glaube ich.
Auf jeden Fall.
Das ist auch ein Job, den ich, glaube ich, nicht gut könnte.
Ich fand's schwierig. Und dann bin ich halt wieder zum Kellnern zurückgekommen, weil das so viel leichter war und weil ich mich da immer, und jetzt kommt die wichtigste Jobgeschichte meines Lebens, glaube ich, und dann bin ich damit auch eigentlich durch. Okay. Da fühlte ich mich wieder so geil. Als Herrin über den Alkohol hinterm Tresen. Und ich war auch immer zu allen freundlich, hatte das alles im Griff. Und dann stand, das war damals, da habe ich studiert. Genau. Philosophie studiert, Literatur, fühlte mich cool, jobbt in der Bar, ey, wow, Mitte 20. Und da stand so ein Typ vor mir, an der anderen Seite des Tresens, super Arschloch, super unfreundlich, hat mich behandelt wie Dreck. Und da war ich dann halt nicht mehr freundlich, weil ich dachte, nee, du jetzt nicht. Und war echt dann auch so, war so rotzig ein bisschen. Ich so, hier, was willst du und so. Und dann lehnte der sich über den Tresen, guckte mich an und sagte, weißt du was, Mäuschen? Es gibt einen Unterschied, warum du hinterm Tresen stehst und ich davor. Wenn du dein Leben hast, dann mach doch was Besseres draus.
Okay.
Riesenfrechheit. Wow. Ja. Riesenfrechheit. Ich musste echt schlucken um mich. Ich dachte so, Mäuschen?
What? Da fängt schon an. Ja.
Da fängt schon an. Riesen, echt, also eine Frechheit. Okay, ja, krass. Aber das hat natürlich genagt in mir. Das hörte überhaupt nicht auf zu nagen, dieses, es gibt einen Grund, warum du hinterm Tresen stehst und ich davor.
Und hast du ihn dann rausgeschmissen?
Nee, ich bin cool geblieben, hab aber von dem Moment an gedacht, so, vielleicht wird's irgendwann mit Mitte 20 Zeit, sich zu entscheiden, ob ich dann meinen Rest meines Lebens hinterm Tresen verbringen will. Oder lieber abends davor. So. Und das hat tatsächlich eine Art von Schub in meinem Lebenslauf, also Lebenslauf, der eh komplett verquer ist, aber es hat sowas bewirkt, so ein, okay, was kann ich, was will ich, wie stelle ich es an? Also mich echt mal so zu besinnen, weil bis dahin, so, ich studiere so ein bisschen, dann kellnere ich abends, das kann ewig gehen. Nebenbei schreibe ich so ein paar Kolumnen für so ein Stadtmagazin, das kann ewig so weitergehen. Ich schlafe mit der halben Stadt, ist mir doch egal. So. Und irgendwann, ab dem Punkt dachte ich, nee, das kann nicht ewig so weitergehen. Da muss irgendwas kommen. Und das hat mich echt, dieser Typ hat mich, im Nachhinein bin ich ihm dankbar, muss ich sagen. Also nicht so, dass ich mich bei ihm bedanken würde, wenn ich ihn sehen würde. Ich würde ihn auch nicht wiedererkennen. Wahrscheinlich hat er keine Haare mehr heute. Weil total prägend, also wirklich.
Wahnsinn. Also das ist
existenzieller Moment. Absolut.
Von so einem Vollidioten eigentlich.
Genau, so ein Vollidiot muss kommen und mir, der coolen Braut hinterm Tresen mit den hohen, 14 Zentimeter hohen Holzschuhen.
Beim Arbeiten
sagen, ja, ich habe immer hohe Schuhe getragen, weil es ist ein totaler Unterschied, ob du die kleine Blonde oder die große Blondine bist im Umgang mit den Gästen.
Okay.
Also packen die an den Arsch oder packen die nicht an den Arsch? Also auch das lernt man natürlich sehr stark beim Kellnern, wie du zu wirken hast, was ein Auftritt ist. Auch tatsächlich, hatte ich ganz vergessen. Wie trittst du auf, wenn du in eine Menge von, in eine Gruppe kommst, in so einen Raum mit 30 Männern?
Ja.
Auftritt, ne?
Ja.
Nicht so was Halbes.
Ist gut. Ja. Guck mal, wie viel da drin steckt in den Nebenjobs. Ich habe es nämlich schon gedacht. Auch einfach, weil das in unseren beiden Bereichen so wichtige Eckpfeiler sind, weil man halt einfach nicht, also die allerwenigsten sind Billie Eilish und können mit 16, 15 ihren Job schon machen.
Aber kannst du noch was von deinem Modeljob erzählen?
Ja, pass auf, das wollte ich jetzt wirklich, genau.
Das finde ich so toll.
Genau. Ich wollte jetzt
nämlich eigentlich Model.
Richtig, ich wollte nämlich zu meinem Hauptnebenjob kommen, der mich durch mein Studium und durch die Anfänge vom Musikmachen gebracht hat. Das war nämlich sehr kompliziert für mich, denn ich habe schon relativ früh keine Zeit mehr gehabt wegen der Musik. Also wir waren ja eine Band und mussten unglaublich viel üben am Anfang. Wir waren 5-6 Tage die Woche im Proberaum und dann hatten wir immer sehr viele Konzerte ständig und die kamen auch immer so unregelmäßig rein. Also man konnte sehr, sehr schlecht planen mit mir. Und dann habe ich auch noch studiert nebenbei und ich hatte einfach überhaupt keine Zeit mehr. Und irgendwann
Aber auch kein Geld mehr dann wahrscheinlich.
Da wollte ich gerade hinaus. Am Anfang haben nämlich meine Eltern mich noch ein bisschen unterstützt im Studium. Und als dann aber meine Regelstudienzeit vorbei war, haben die gesagt, naja, also wenn du jetzt was anderes auch nebenbei machen möchtest, dann musst du das auch irgendwie selber tragen können. Und das habe ich natürlich eingesehen und habe dann von 0 auf 100 gesagt, vielen, vielen Dank, dass ihr mich jetzt, ich glaube nach 5 Semestern oder so, haben die gesagt, nee, jetzt können wir das gerade nicht mehr oder wollen es auch nicht mehr machen. Dann habe ich gesagt, vielen Dank, dass ihr mich unterstützt habt bis dahin, es war ganz, ganz toll und jetzt schaffe ich es aber alleine. Und habe ich auch wieder sehr selbstbewusst gesagt, wusste dann aber nicht, wie ich das eigentlich machen sollte. Und ich musste dann also einen Weg finden, wie ich sehr unregelmäßig arbeiten kann, sehr flexibel und aber auch viel Geld musste kommen, weil ich wenig Zeit hatte. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich mal auch wieder mit 16, 17 in dieser Phase, wo ich so selbstbewusst immer rumgelaufen bin und es nicht war, draußen auch angesprochen wurde, ob ich eine Werbung machen möchte für einen Handyanbieter. Und das war damals das Allergrößte, denn mich hat jemand auf einer Straße angesprochen.
Er hat dich gecastet.
Hat mich von der Straße gecastet.
Gespottet.
Und ich dachte so, wow, ich muss offensichtlich attraktiv sein. Und da mir das damals Mädchen nicht so oft vermittelt haben, den Eindruck.
Du bist super attraktiv,
war das
Ole.
Ein
du musst dich nicht mehr ansprechen
unglaublich
lassen.
Tolles Gefühl für mich damals und ein wahnsinniger Ego-Boost. Und ich habe gesagt, natürlich mache ich das sofort. Der hat gesagt, es gibt irgendwie 1000 Euro für einen Tag.
Super.
Musst du bei so einer Villa im Pool mit irgendwelchen Girls und anderen Typen sein und wir machen Fotos. Da habe ich gesagt, nee, natürlich mache ich das. Und es war ein unglaublich schöner Tag damals, mit einfach so Model-Girls und Typen im Pool abzuhängen und 1000 Euro dafür zu kassieren. Es war meine erste Werbung damals für Vodafone. Und danach habe ich das irgendwie aus den Augen verloren und es war ja auch nur so ein Straßencasting. Und aber in diesem Moment, als ich dann studiert habe später und kein Geld mehr hatte, habe ich mich daran erinnert.
Und dass du ja so gut aussiehst.
Ja, genau. Ja, so,
ja, so wahnsinnig
genau.
Fotogen.
Und dann bin ich nämlich zu ganz vielen Modelagenturen hier in Hamburg gegangen. Und die haben alle gesagt, ja, nee.
What?
Das reicht jetzt irgendwie nicht. Ich war dann nämlich zu dieser Zeit, weil ich auch überhaupt keine Zeit mehr hatte, dann auch nicht mehr so viel beim Sport und hatte nicht mehr so diese Figur.
Oh, scheiße.
Und dann dachte ich, na gut, dann gehe ich zu Casting-Agenturen. Das ist nämlich ein großer Unterschied.
Diese Werbeagenturen.
Modelagentur
genau,
oder Casting-Agentur.
Genau. Wo sie Normal People
genau,
brauchen.
Normal People.
Genau.
Und dann bin ich in Hamburg zu ganz vielen von diesen Casting-Agenturen gegangen. Und die haben mich auch alle aufgenommen. Ich war in 4, 5 Stück drin. Und von da an bin ich genau sehr regelmäßig einfach immer, wenn ich konnte, zu so Castings gegangen.
Was hast du beworben?
Für die unmöglichsten Dinge. Ich habe zum Beispiel mal Werbung für einen Herd gemacht. Der Job sah dann so aus, dass ich den ganzen Tag lang an so einem Herd stand und irgendwie Rosmarin auf so ein Roastbeef gelegt habe. Einen ganzen Tag lang.
So eine Küchenwerbung.
Küchenwerbung habe ich gemacht. Ich habe Werbung mal für so einen Medizinbums gemacht, wo ich so einen Anzug anhatte, wo man mich
so
überhaupt
ein Arzt.
Nicht drauf. Nee, kein Kittel. Ich hatte so einen, wie diese Corona.
Anzüge.
Anzüge, ne? So ein, wo man mich auch überhaupt nicht erkannt hat. Also
Corona-Anzug.
Absoluter Quatsch auch, ne? Ich habe für auch Mobilfunksachen ganz viel so eine Werbung gemacht und einfach, weil ich Geld brauchte und keine Zeit hatte und das für mich das Einzige war, was ich gefunden habe.
Toll.
Und das war wirklich toll, denn es war immer ganz gutes Geld. Ich konnte damit immer mit einem Job dann so mehrere Monate überbrücken und das hat mich durch mein Studium getragen und es hat mich auch durch die Anfänge vom Musikmachen getragen.
Im Prinzip war es aber auch das, was es dir dann gebracht hat, oder? Einfach nur
es war
flexibel,
Geld,
schnell Geld
es
verdienen.
Es war einfach, nee, und es war Geld und es war aber auch dieses, dass es auch okay ist, einfach mal einen Job zu machen und einfach mal, weil das war zu so einer Phase, wo ich wahnsinnig auf der Suche war, nur nach Selbstverwirklichung.
Ja, und so. Das war ja das Gegenteil.
Und das war das absolute Gegenteil.
Hältst einfach dein Gesicht an so einen Herd.
Halt dein Gesicht an so einen Herd und grinse.
Mhm.
Und das ist, das absolute Gegenteil von Selbstverwirklichung. Und das war dann aber auch einfach okay. Und ich habe gelernt, dann einfach mal auch zu arbeiten.
Und ja, einfach mal machen.
Einfach mal machen und durchzukommen. Und es hat mir, als es dann vor allem mit der Musik richtig losging, war ich so unglaublich, hatte ich eine große Demut, dass ich das machen darf.
Und dankbar wahrscheinlich.
Dass ich war so dankbar, einfach nur mit dem, was ich wirklich machen möchte und mich selber darzustellen. So. Oder was heißt darzustellen? Aber einfach so mein Innerstes nach außen zu kehren.
Ja, und eben nicht damit nur das Gesicht an den Herd halten.
Genau.
Exakt. Ja. Das ist ganz schön. Das ist ein schöner Schluss, Ole.
Ja.
Ich stelle noch eine Rausschmeißer-Dialektik-Frage.
Ja,
pass auf. Passt jetzt so ein bisschen zu diesem Model-Job. Mhm. Nie wieder waschen oder nie wieder dreckig sein? Das ist jetzt natürlich echt eine Kinderfrage.
Ja, das ist wirklich eine Kinderfrage, weil ich bin einfach nicht so gerne dreckig.
Du bist auch nicht so oft dreckig wahrscheinlich.
Ich bin auch, ja, weiß ich nicht. Aber nee, bist du gerne dreckig? Also jetzt nicht im übertragenen Sinne, sondern so wirklich dreckig.
Ja doch, ich finde manchmal nach so einem heißen Sommertag, wenn man dann überall so den Staub der Stadt kleben hat. Oder ey, Stranddreck. Ich liebe Salzwasser und Sandkrusten mit Sonnencreme und dann noch die Wassermelone irgendwie aufs Dekolleté gefallen.
Ja, aber ist es nicht dann der schöne Moment, das abzuwaschen?
Nee. Ich zögere das total raus, weil ich gerne so dreckig bin. Okay. Aber nie wieder waschen ist natürlich irgendwann auch echt ungesund. Wenn man würde jetzt durchgehen, dass ich einfach nur ab und zu zwischendrin in den Fluss steig?
Nee, das geht nicht, weil dann bist du ja wieder sauber.
Das macht aber ja gar nicht sauber ohne Seife.
Naja, aber man stinkt nicht mehr so. Kennst du das, wenn du so doll stinkst, dass du von deinem Gestank aufwachst?
Nee, das kenne ich nicht, Ule. Ja. Ich bin eine Frau, ich stinke nie.
Ist bekannt.
Außer heute, weil ich gestern Knoblauch gegessen habe.
Ja. Okay.
Naja. Du würdest dich doch dann lieber dreckig sein?
Ja, ja, ja.
Wie so ein sich selbst reinigendes Opernhaus von Sydney.
Ja.
Ich kann mich nicht entscheiden, ich bin echt zu gern dreckig.
Okay. Mit diesen dreckigen Gedanken möchten wir euch jetzt dahin schicken, wo es schön ist.
Und sauber.
Ja, habt es mal schön. Macht mal was Gutes.
Wascht euch.
So. Und
esst mehr Gemüse.
Ja, haltet mal die Augen offen nach den Leuten, die fiese Jobs machen.
Ja.
Und die
genau, seid freundlich zu den Zimmermädchen und Barleuten.
Sowieso. Ja. Und haltet euer Gesicht nicht so oft an den Herd. Und schickt mir das nicht mehr. Ich krieg das so oft immer noch. auf Social Media irgendwelche Bilder von mir, wie ich irgendwie am Herd stehe oder wie ich irgendwie am Grill bin oder so. Und es ist dann immer so, ja, es ist halt einfach, ich musste auch ein bisschen Geld verdienen. Sorry, dass ich nicht sofort Billie Eilish war.
Haltet die Augen auf nach Oles Bildern und schickt sie ihm.
Nee, mach das mal bitte nicht. Tschüss, Leute.
Tschüss.
Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917XFM und der Hamburger Morgenpost.